Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio. Ausgabe Januar 2024.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem:
Preiswürdig, Jury im Deutschen Taubblindenwerk wählt sinnvollstes Hilfsmittel für hörsehbehinderte Menschen. Stiefel an, Landesinklusionskonferenz in Niedersachsen am Nikolaustag. Tür auf in Göttingen, neue Beratungsstelle Blickpunkt Auge in Südniedersachsen.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Eine Gruppe von Menschen, die häufiger in den Fokus geraten sollten, sind solche mit eingeschränktem Hör- und Sehvermögen. Dazu unser Stichwort. Hörsehbehinderte Menschen leben mit stark eingeschränkter Funktion zweier der wohl wichtigsten Sinne, nämlich des Hör- wie Sehsinnes. Bisweilen entfallen diese beiden Sinne auch komplett. Taubblindheit bedeutet dabei mehr als die Summe von Blindheit und Gehörlosigkeit. Denn wer nicht gut hört, ist besonders auf den Sehsinn angewiesen. Und als Blinder nutzt man oft sein Gehör sehr intensiv. Taubblinde Menschen müssen dagegen auf beide dieser Hauptsinne verzichten. So ist ihr Leben wesentlich schwieriger als das derer mit nur einer Behinderung. Taubblindheit schränkt die Teilhabe am alltäglichen Leben folglich erheblich ein. Ohne Assistenz können viele taubblinde Menschen nicht einmal allein das Haus verlassen. Freizeit, Arbeit, selbst der tägliche Einkauf oder ein Arztbesuch erscheinen ohne besonders geschulte Assistenz kaum möglich. Diese Assistenzen, besonders ausgebildete Fachkräfte, leihen den taubblinden Menschen ihren Hör- wie Sehsinn und kommunizieren mit ihnen zum Beispiel über taktile Gebärdensprache, Lormen oder das Fingeralphabet. Der taktile Sinn ist somit besonders wichtig für die Teilhabe taubblinder Menschen. Das Erlernen der Brailleschrift ermöglicht das Lesen und Schreiben. Das Aufrüsten von Computer oder Handy mit technischen Hilfsmitteln wie zum Beispiel Braillezeilen ermöglicht ihnen das Nutzen digitaler Technik und so ein höheres Maß an Selbstständigkeit. Durch andere Menschen als Assistenz und dank technischer Hilfsmittel erhalten hörsehbehinderte Menschen also so Teilhabe an der Gesellschaft. Dabei kann auch ein Wettbewerb um das sinnvollste Hilfsmittel Impulse setzen. Mehr dazu nun in Ihrem BVN-Radio. Pünktlich zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember rückte das Deutsche Taubblindenwerk in Hannover das selbstbestimmte Leben und die Bedürfnisse taubblinder Menschen in den Mittelpunkt. Im Rahmen des Wettbewerbs Sinnvoll, wir gehören dazu, hatte eine Jury aus taubblinden und hörsehbehinderten Menschen das für sie sinnvollst erscheinende Hilfsmittel aus einem Feld von 5 Bewerbern ausgewählt. Ende November wurde es im Rahmen einer Feierstunde der Bewohnenden, des DTW und Mitarbeitenden, der Jury und der Nominierten ausgezeichnet. Eigens angereist aus Berlin war der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen Jürgen Dusel, freute sich DTW-Geschäftsleitung Melissa Glomp zur Begrüßung des Publikums.
Und wir freuen uns ganz doll darüber, dass Herr Dusel heute hier da ist und dem Thema nochmal eine Wichtigkeit verleiht.
Glomp betonte,
dass nicht wir als Mitarbeitende, als Fachpersonal oder auch die Hilfsmittelhersteller gut entscheiden können, was ein hilfreiches Hilfsmittel ist, sondern eigentlich die Personen, die es nutzen, die Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung, dass die am besten entscheiden können, was ein hilfreiches und sinnvolles Hilfsmittel ist.
In seinem Grußwort unterstrich Bundesbehindertenbeauftragter Dusel, dass es ihm eine Herzensangelegenheit sei, ins Taubblindenwerk gekommen zu sein, auch um über die Situation von Menschen mit Behinderungen zu sprechen, ihre Unterstützung durch Rehabilitation und Hilfsmittel sowie über ihre Teilhabe am Arbeitsleben. Der selbstblinde Behindertenbeauftragte erklärte, durch eine Freundin mit Usher-Syndrom sei er auch mit der Lebenswirklichkeit hörsehbehinderter Menschen gut vertraut. Nach seiner Ansicht sei Inklusion etwas zu einem Modewort geworden. Alle redeten davon, jeder verstünde etwas anderes darunter. Dabei gehe es bei der Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen um etwas Demokratisches, was die Gesellschaft ausmache. Dies gelte genauso für taubblinde Menschen als Bürgerinnen und Bürger unseres Staates.
Es ist schön, wenn Politiker das am Sonntag sagen, aber es ist noch viel besser, wenn sie dafür sorgen, wenn sie unter der Woche arbeiten, dass die Menschen diese Rechte, die sie haben, nicht nur auf dem Papier vorfinden, sondern dass sie die leben können. Dass sie sich darauf verlassen können, dass es Maßnahmen gibt vom Staat, beispielsweise auch über die sozialen Träger und über die freie Wohlfahrtspflege, dass sie eben diese Rechte nicht nur irgendwo lesen können, sondern dass sie sich darauf verlassen können, die Rechte kommen an. Deswegen sage ich, es geht bei Inklusion nicht um was Nettes, was wir tun, weil wir so freundlich sind und vielleicht auch eine bestimmte Prägung und Werte mit uns herumtragen, sondern es geht um die fundamentalen Umsetzungen von Grundrechten. Es geht um Teilhabe am Arbeitsleben, um Teilhabe an Bildung, es geht um Zugang zum Gesundheitswesen, es geht um Sport, es geht um Freizeit, es geht um alles.
Dusel erteilte der Meinung eine deutliche Absage, Inklusion sei ein Ideologiekonzept, von dem das Bildungssystem zu befreien sei.
Wer Inklusion abschaffen will und wer Inklusion und die Teilhabe zurückfahren will, der greift zentrale Werte unserer Demokratie an. Demokratie und Inklusion gehören zusammen und sind zwei Teile einer Medaille.
Zur Inklusion gehörten auch Rehabilitation und Unterstützung, erklärte Dusel mit Blick auf das DTW. Denn dieses leiste neben einer Ermutigung und dem Befähigen gerade hierbei besonders viel für taubblinde Menschen.
Oftmals ist eine gute und qualitativ hohe, und das sieht man jetzt hier auch in Hannover, Rehabilitation und Mutmachung die Voraussetzung für eine gelingende Inklusion.
Die Gruppe taubblinder Menschen sei sehr unterschiedlich und entsprechend auch die Anforderungen an deren Hilfsmittel. Mit Dank wandte sich Dusel an die Jury aus hörsehbehinderten Menschen als ExpertInnen in eigener Sache, die eingereichten Hilfsmittel getestet hätten. Denn es sei das eine, was Hersteller von Hilfsmitteln behaupteten, was diese könnten.
Und es ist das andere, ob Menschen wirklich mit diesen Hilfsmitteln auch umgehen können.
Ziel sei es, mit guten Hilfsmitteln mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft und auch am Arbeitsleben zu ermöglichen.
Und insofern sind die Hilfsmittel dann richtige Türöffner in die Gesellschaft hinein.
Alle seien bereits Gewinner, die ihre Hilfsmittel hier vorgestellt hätten.
Sie leisten einen ganz wesentlichen Beitrag zum Miteinander in der Gesellschaft und damit zur Demokratie.
Als Mitglied der Jury übernahm der selbst vom Usher-Syndrom betroffene Hörsehbehinderte Marcel Feldmann das Wort. Er dankte dem DTW für die Möglichkeit eines Hilfsmittelwettbewerbes und ließ sich die Mitglieder der Jury, Lukas Brinse, Veronika Kühn und Franz Pörker, kurz vorstellen. Als dann griff Feldmann den Gedanken des Bundesbehindertenbeauftragten Dusel auf.
Die Betroffenen sind selbst die Experten, die ganz gut einschätzen können, was braucht es eigentlich zur Teilhabe, was braucht es zur Teilhabe am Arbeitsleben, was ist Inklusion. Und wie man auch hier sehen kann, wir haben alle unsere eigenen Assistenten dabei. Das wichtigste Hilfsmittel ist immer noch der Mensch. Das steht auch immer noch aus meiner Sicht ganz vorne. Aber wir wollen ja auch ein autarkes Leben haben, ein selbstständiges Leben.
Hierzu bedürfe es eben Hilfsmittel, die taubblinden spezifisch seien. Und da habe sich in den letzten 10 Jahren mittels der Digitalisierung viel entwickelt.
Für Blinde und Sehbehinderte ist das Smartphone, im Besonderen das iPhone, quasi nicht mehr wegzudenken als Hilfsmittel. Und auch für den gehörlosen Bereich, für taube Menschen, ist die Möglichkeit, mit Messenger-Diensten zu kommunizieren, hat sich eine neue Welt aufgetan. Aber es fehlt halt eben der dritte Sinn, und das ist der taktile Sinn. Und wir stellen halt eben fest, dass die Entwicklung von Hilfsmitteln nicht immer, aber oftmals sehr verzichtet auf diese taktilen Möglichkeiten, das zu finden.
Touchscreen-gesteuerte Geräte rückten immer mehr in den Vordergrund. Hier müssten hörsehbehinderte Menschen aufmerksam machen.
Wir brauchen spezielle Hilfsmittel. Wir sind nicht abgedeckt mit dem bisherigen Markt. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch Impulse geben, was braucht es. Ne?
Es galt also, Anbieter von Hilfsmitteln aufzuklären, zu informieren und dafür zu begeistern, sich mit ihren Ideen, Ansätzen oder Umsetzungen zu bewerben. Kriterien waren taubblindenbezogene Handhabbarkeit und Zugänglichkeit, Verständlichkeit der Bedienung und Funktion des Hilfsmittels. Dann recherchierte die Jury, ob es Ähnliches bereits gäbe, also Vorgänger oder Mitbewerber existierten und ob das vorliegende Hilfsmittel besonders taubblindenspezifisch sei. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Marktreife des Produktes. Man wisse, räumte Feldmann ein, dass die Gruppe taubblinder Menschen klein sei. Man wolle gerne auch Impulse für das Herstellen von Hilfsmitteln setzen, doch ein Ansatz, die Produktidee auch umzusetzen, solle erkennbar sein. 2 Monate lang habe man sich wöchentlich getroffen, ausgiebig getestet und ausgetauscht. Das Feld der Bewerber, die Lichtsonde, die Licht ein Fall in Vibration umsetzt. Mehr Licht, mehr Vibration, basiert auf der Plattform Arduino, wurde eingereicht von Robby Sandberg und kann helfen, eine Lichtquelle zu finden oder festzustellen, ob es hell ist, oder den Lichteinfall zu messen, zum Beispiel um Augentropfen abzuzählen. FIPS ist ein neues taktiles Kommunikationssystem für taubblinde Menschen. Es besteht aus 2 Geräteteilen mit 5 Tasten und 5 kleinen Stiften. In die Tastatur können durch Kombination der Tasten 31 Zeichen eingegeben werden, ähnlich beim Lormen in die Hand. Kleine Stifte im anderen Geräteteil können entsprechend Zeichen in die Hand übertragen. Mittels der digitalen Geräte geht dies auch über Distanzen hinweg in Echtzeit. Die Software ist Open Source, die Geräte könnten mittels 3D-Drucker kostengünstig gefertigt werden. Die Firma Helptech reichte den Aktivator ein, eine Kombination aus Breitseil- und Breischreibmaschine sowie Computertastatur mit SmartDock zum iPhone und integrierter Übersetzung von Brei voll zu Kurzschrift und Retour. Sprach ein wie Ausgabe sowie Ausgabe der Breischrift vom Aktivator auf das Display des iPhones sind gegeben. Der Vibro-Belt ermöglicht zum Beispiel das Laufen auf einer Sportbahn ohne Guide. Das Gürtelsystem erkennt kameragestützt die Linien der Bahn und navigiert den Sportiven mit Vibrationsimpulsen entlang der Strecke. Applaus und Urkunden an die Platzierten und das Preisgeld von 3.000 Euro nebst Anerkennung, Urkunde und Renommee ging an die Firma MindTax für ihr barrierefreies Inhouse-Navigationssystem aus kostenloser Handy-App, Bluetooth-System mit entsprechenden Tags und dem dahinterstehenden Content-Management-System in Form einer Datenbank. Das bedeutet, Informationen zu bestimmten Räumen, die in einem Datenverwaltungssystem gehalten werden, können auf bestimmte Tags überspielt werden. Nähert sich zum Beispiel ein Nutzer, zum Beispiel mit einem Handy oder einer Bluetooth-fähigen kleinen Breitseile, so werden diese Informationen übertragen und wiedergegeben. Auch in Breitschrift. Somit sind sie dem vorbeigehenden, auch hörsehbehinderten Nutzer verfügbar. Damit ist zum Beispiel ein Wegweiser durch ein Gebäude, beispielsweise ein Rathaus, die Beschreibung zu bestimmten Objekten in einem Raum, wie in einem Museum oder auch wechselnde Infos zur Belegung eines Raumes möglich.
Wir finden, dass es sehr gut für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen passt, dass wir das als den ersten Preis sehen. Herzlichen Glückwunsch.
Im Anschluss gab es noch eine kurze Vorstellung des Gewinnerhilfsmittels MindTax durch MindTax Group Geschäftsführer Stefan Wilke. Sowie natürlich Dank, Applaus und Fototermin mit Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel, allen Teilnehmenden und der Jury. Melissa Glomb als Mitglied der DTW-Geschäftsleitung erklärte,
dadurch, dass der Personenkreis so klein ist, werden nicht so wahnsinnig viele Anreize geschaffen, in diesem Bereich Hilfsmittel weiterzuentwickeln. Das ist auch der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, diesen Hilfsmittelwettbewerb weiterhin zu betreiben. Es wird im nächsten Jahr wieder einen geben. Wir würden ihn allerdings auch gerne etwas mehr öffnen für den erweiterten Personenkreis, der vielleicht zusätzlich auch noch eine kognitive Beeinträchtigung hat. Wir wissen, es wird noch spezieller und wir freuen uns natürlich auch über alle Bewerbungen, auch für die jetzigen Teilnehmenden. Wenn Sie nächstes Jahr nochmal Interesse haben oder auch eine Weiterentwicklung Ihres Hilfsmittels, können Sie sich sehr gerne wieder bewerben. Und vor allem machen Sie alle, die hier sitzen, sehr, sehr gerne Werbung für den Hilfsmittelwettbewerb.
Im Anschluss nach der Auszeichnung des besten Hilfsmittels für taubblinde Menschen im DTW-Wettbewerb sinnvoll für das barrierefreie Inhouse-Info- und Navigationssystem MeinTex ergab sich noch Gelegenheit zum zwanglosen Plaudern. Der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, unterstrich gegenüber ihrem BVN-Radio, warum er gerne die Schirmherrschaft im Wettbewerb sinnvolle Hilfsmittel für taubblinde Menschen übernommen habe.
Also zum einen bin ich der Meinung, dass gerade Menschen, die taubblind sind oder mit Taubblindheit leben, mehr Lobby brauchen. Das ist eine relativ kleine Gruppe von Menschen mit Behinderungen, die gar nicht so sichtbar sind. Und ich wollte mit der Schirmherrschaft und auch mit meiner Anwesenheit die Arbeit hier wertschätzen und eben auch dafür sorgen und meinen Beitrag dazu leisten, dass es einfach klarer wird, dass auch Menschen, die taubblind sind, die gleichen Rechte auf Teilhabe haben wie alle Menschen auch.
Nun hat eine Firma gewonnen. Da geht es um eine sehr gute Inhouse-Navigation für taubblinde Menschen. Warum ist das so sehr wichtig, wenn wir Inklusion nehmen als eine Möglichkeit der Teilhabe von allen Menschen in unserer Gesellschaft?
Weil Mobilität und die Barrierefreiheit ganz zentral sind. Und in dem Moment, in dem Gebäude nicht barrierefrei sind, ich also Unterstützung brauche, mich zurechtzufinden, da kommen dann die Hilfsmittel ins Tun. Und deswegen ist auch, finde ich, dieser Preisträger durchaus ein guter Preisträger, weil er eben die Mobilität und die Orientierungsmöglichkeit verbessert. Ich würde mir wünschen, dass wir natürlich grundsätzlich barrierefreie Räume, Mobilitätseinrichtungen, Digitalisierung hätten. Das haben wir aber nicht in Deutschland. Wir sind da nicht besonders gut und deswegen braucht es eben noch diese Unterstützungsmöglichkeiten. Und ich finde, gerade sich in Räumen alleine zu orientieren und auch Informationen zu bekommen, beispielsweise im Museum, sind ja zentral eigentlich für die Teilhabe.
Rolli-Fahrer kommen mehr und mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Auch blinde Menschen haben es durchaus geschafft. Dann gibt es aber doch Menschen, denen ist es wirklich gar nicht leicht, eben auch wegen der Zahl, wegen der Lobby, die Teilhabe so zu bekommen, wie es eigentlich in der Verfassung und auch in der Behindertenrechtskonvention drin steht. Denken wir zum Beispiel an Menschen mit einer kognitiven Einschränkung. Das wurde heute auch erwähnt, das künftig noch mehr in den Fokus zu nehmen. Oder auch Menschen mit einer Einschränkung wie Taubblindheit. Was können Sie als Bundesbehindertenbeauftragter tun, um dort noch mehr Fokus drauf zu setzen?
Indem ich der Bundesregierung Teilhabeempfehlungen gebe. Das ist mein Geschäft, sozusagen nicht nur durch die Lande zu fahren und Probleme zu beschreiben und dann zu sagen, mein Gott, das ist ja alles so kompliziert, da muss sich doch bitte jemand drum kümmern, sondern wirklich Vorschläge zu machen und die dann an die Bundesregierung zu geben. Und wir haben unsere Arbeit in diesem Jahr auch vor dem Hintergrund der Special Olympic World Games fokussiert auf diesen Personenkreis und ich werde jetzt ganz konkret am Ende des Januars der Bundesregierung Teilhabeempfehlungen in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit, Digitalisierung und Gewaltschutz geben. Und hoffen, dass diese Empfehlungen dann auch umgesetzt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, immer wieder klar zu machen, dass die Gruppe der Menschen mit Behinderungen sehr heterogen ist, sehr unterschiedlich ist, dass aber alle die gleichen Rechte haben, auch auf Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, also auf Teilhabe. Das ist ein demokratisches Prinzip. Das ist nicht irgendwas Nettes, was wir tun, weil wir so freundlich sind, sondern Menschen mit Behinderungen, jetzt in dem Falle taubblinde Menschen, sind Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Sie haben genau die gleichen Rechte wie andere auch. Und es ist Aufgabe des Staates, und damit meine ich Bund, Länder, aber auch die Kommunen, das nicht nur immer so schön zu sagen, sondern dafür zu sorgen, dass die Menschen die Rechte leben können. Deswegen gehört Demokratie und Inklusion zusammen.
Und am nächsten Montag heißt es, aber Herr Dusel, in diesen schweren Zeiten, Sie wissen doch, welche Probleme wir haben, Sie wissen, welche Finanzlöcher es gibt. Welche Trommelstücke nehmen Sie in die Hand, um jetzt noch lauter für Ihre Gruppe von Menschen mit Behinderungen die Rechte einzufordern, die die Behindertenrechtskonvention angibt?
Naja, wir haben zum einen auch in der Krise der Pandemie es geschafft, dass die Pauschbeträge im Einkommenssteuerrecht verdoppelt wurden. Wir haben die Assistenz im Krankenhaus eingeführt. Wir haben auch im Bereich der Wahlrechtsausschlüsse für Menschen, die unter Betreuung stehen, was erreicht. Also man kann auch in der Krise etwas tun. Und es ist mir wichtig, dass eben die Bundesregierung Inklusion nicht nur als Schönwetterkonzept versteht, dass man halt so macht, wenn man sonst keine Probleme hat, sondern dass man tatsächlich das auch jetzt macht. Und wir kommen gerade aus dem Staatenprüfverfahren bei den Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen haben uns sozusagen Hausaufgaben aufgegeben und die muss man respektieren. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Das hat nicht nur der Bundestag gemacht, sondern auch der Bundesrat. Also auch die Länder haben den Finger gehoben. Und ich sage es nochmal, es geht eben darum, das jetzt umzusetzen. Und was mache ich konkret? Ich bin natürlich in der Politikberatung. Ich bin beteiligt bei Gesetzesgebungsverfahren, jetzt gerade beispielsweise im Gesundheitswesen. Da geht es ja auch darum, dass wir mehr Barrierefreiheit im Gesundheitswesen brauchen. Wir haben einfach viel zu wenig Arztpraxen, die barrierefrei sind. Und ich merke, es bewegt sich schon. Für mich bewegt sich es nicht schnell genug. Aber das gehört eben auch zu meinem Job, einen langen Atem zu haben und nicht aufzugeben und Verbündete zu suchen. Und dann merkt man, wenn man so die letzten 5, 6 Jahre sich anschaut, es tut sich dann schon was.
Der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel. Glücklich, aber auch selbstsicher wirkte der Geschäftsführer der Mindtex Group, Stefan Wilke. Die Firma zeichnet verantwortlich für die Mindtex, das barrierefreie Inhouse-Navigations- und Infosystem, das den ersten sinnvoll Wettbewerb für Hilfsmittel für hörsehbehinderte Menschen des Deutschen Taubblindenwerkes gewonnen hatte.
Also es hat uns ziemlich stolz gemacht. Als wir es hier präsentiert haben, haben wir gemerkt, dass die taubblinden Menschen, wenn sie eine gute Rehabilitation hatten, sehr, sehr pfiffig sind, sehr gut waren. Unser System, weil man es mit der Braillezeile auslesen kann, es tatsächlich funktioniert hat und hier den Härtetest bestanden hat. Und da sind wir sehr stolz, dass wir es mal andersrum machen. Also wir Menschen mit Behinderung liefern was für die Gesellschaft, wo alle was von haben, nicht nur wir.
Wie hilft mir dieses System? Was brauche ich? Wie könnte man sich das vorstellen? Speziell natürlich als taubblinder Mensch.
Also ganz einfach ausgedrückt, Sie haben ein mobiles Gerät, da ist eine App drauf, das ist die Mindtex-App und Sie verteilen im Gebäude Bluetooth-Systeme. Und immer wenn Sie an diesem Bluetooth-System vorbeilaufen, gibt es eine Information. Die liegt irgendwo auf einem europäischen Server, auf einer Datenbank. Und alles, was wir für Blinde und Sehbehinderte gemacht haben, ist ja in Textform. Und diese Texte können Sie einfach mit der Braillezeile auslesen. Das bedeutet, die Blinden kriegen die Informationen über das Headset, über den Kopfhörer, also haben die zweite Hand frei. Bei den Taubblinden ist es ein bisschen unglücklich. Sie müssen ja die Zeile in die Hand nehmen. Und die Wegbeschreibung und Informationen, die Sie bekommen, also insbesondere die Wegbeschreibung, machen Reha-Lehrer, Training, Orientierung, Mobilität. Und die Navigation von Mindtex funktioniert auch über die Braillezeile. Somit haben die Taubblinden ein System, wo sie an alles kommen, was auch die sehende Welt oder der Blinde im öffentlichen Raum oder im Gebäude haben kann.
Nennen wir ihn mal Johann, taubblind, irgendwo unterwegs, benötigt jetzt also ein Smartphone und in der anderen Hand hält er die Braillezeile oder wie darf ich mir das konkret vorstellen?
Das Smartphone hat er in der Hose, läuft dann an einem Bluetooth-System vorbei, fängt für die hörende Welt das Gerät sofort an zu reden. Für die sehende Welt kommt auch die Information. Und er hat die Zeile in der Hand und liest dann aus, was für Informationen, was für Wahlmöglichkeiten er hat. Also wo darf ich sie hinbringen, wo bin ich hier, gibt es hier Informationen zu Öffnungszeiten, kann ich hier Fahrpläne auslesen. Das hängt immer davon ab, was der Auftraggeber für Informationen einstellt.
Bleiben wir mal bei der Stadt Hannover, die hat also ein Rathaus oder ein beliebiges Bürgeramt, die haben Amtszimmer. Das heißt also, der Behördenbetreiber, der Träger müsste dann also seine Räumlichkeiten mit den Bluetooth-Tags ausstatten und die Informationen werden von dort aus dann ausgegeben.
Es ist noch charmanter, wenn die Daten einmal auf dem Mobilfunkgerät sind und man keine Information ändert, geht es auch ohne Internet. Das ist ja in Deutschland ziemlich wichtig, weil es gibt ja viele Ecken, wo kein Internet geht. Oder Sie denkmalgeschützte Gebäude haben mit dicken Wänden. Aber genauso ist es. Sie laufen auf ein Gebäude zu, ist das System installiert, fängt es an zu reden, beziehungsweise kriegt der Taubblinde die Information auf die Zeile. Und dann sucht er aus, wo er hin will und folgt einfach diesen Anweisungen.
Was kostet denn das Ausstatten, sagen wir mal, eines Gebäudes mit diesen Bluetooth-Elementen und vor allen Dingen auch der Kommunikationsverkehr? Der muss ja auch irgendwie laufen.
Das einfachste Modell ist ein mobiles System. Sie kaufen 20 Bluetooth-Systeme, kriegen die Installation in die Datenbank, die Sie selber pflegen können, kriegen auch die Schulung für die Pflege ohne Informationen. Dann liegen Sie bei 7.500 Euro. Damit kriegen Sie viele Gebäude schon halbwegs ausgestattet und auch Eventhallen, Messen und Museen und sowas. Und Sie können das dann natürlich erweitern, indem Sie sagen, okay, ich will mehr Sprachen, wir sollen die Informationen einspielen, wir sollen die Wegbeschreibung machen, dann kommt einfach was obendrauf. Und dadurch, dass Sie das überall immer hinlegen können und die Daten nicht verloren gehen, können Sie mit diesen 20 Systemen eigentlich schon sehr viel Gebäude einfach auch barrierefrei gestalten. Und das natürlich halt nicht nur für sehbehindert Blinde oder Taubblinde, sondern der Tourist weiß, wo er hin muss in dem Rathaus. Sie brauchen kein Papier mehr, weil Sie es einfach auf das System legen. Sie sparen also auch Drucker, Papierkosten, Ressourcen. Die Einsparung ist immens, die Sie dann haben.
Weil irgendwelche Pläne nicht mehr erstellt werden müssen in der Weise.
Genau. Die Informationen, die Sie anbieten, werden ja sowieso erstellt. Öffnungszeiten, wer heiratet wann, was habe ich hier für Vorlesungen, jetzt habe ich eine Tagung. Und die drucken Sie nicht mehr aus, wie in der Pandemie. Das sind 10 Sprachen und kleben es vorne an die Tür, sondern immer auf das System, was direkt am Eingang hängt. Und das können Sie selber machen. Das ist so der Charme an der Geschichte.
Ist das System denn schon ausgereift? Wir haben ja gehört, einige der Systeme, die sich heute hier beworben haben um den Preis, waren noch nicht ganz marktreif. Wie sieht das aus bei MindTax?
Wir aktualisieren ständig die App und die Datenbank hinten dran, weil laufend technische Entwicklungen kommen. Aber das System App und Bluetooth ist eigentlich ausgereift. Also wir setzen gerade das Rathaus Spandau um, machen das Bundesministerium für Entwicklung und Forschung, haben einige Hotels schon, haben auch einige Museen, wo wir aktuell umsetzen, sind auch schon in Österreich aktiv. Das Einzige, was uns ein bisschen fehlt, ist so die Bereitschaft, dass wir jetzt mal an Bushaltestellen kommen oder an Bahnsteige. Da muss dann der jeweilige Anbieter die Schnittstelle aufmachen. Aber technisch ist es ausgereift. Also Sie können es nur noch verbessern in der Navigation oder für die Zielgruppen, sodass Sie sagen, okay, wir kriegen noch bessere Informationen in einfacher Sprache hin oder in leichter Sprache. Wir können mit künstlicher Intelligenz viel schneller die Sprache wechseln oder Bildbeschreibung oder bei den Wegbeschreibungen, dass wir Algorithmen festlegen können. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so ein Rathaus haben, ich glaube in Spandau sind es 25.000 Wege. Das meint man erst gar nicht, wenn man in so ein Gebäude reingeht. Es ist stabil und die Technik ist eigentlich ausgereift. Jetzt kommt nur noch, wie sagt man im Sport, die Kür.
20 Bluetooth-Elemente haben Sie so erzählt. Wäre mal so eine Standardgröße. Wie viel brauchen Sie denn zum Beispiel für das Rathaus Spandau?
Im Rathaus Spandau sind es, glaube ich, 80 oder 100, so um den Dreh. Und 500 NFCs. Der spannende Punkt ist, wenn Sie sich ein Museum vorstellen und Sie haben einen Audioguide, dann müssen Sie ja diesen QR-Code oder den NFC suchen. Brauchen Sie bei uns nicht. Sie laufen einfach dran vorbei. Es kommt. Das ist so der Unterschied. Also wir probieren immer technisch, dass man einfach das Gerät in der Hand hat und läuft. Also der Charme ist, Sie werden einfach angesprochen. Ja? Deshalb ist ja unser Motto auch, wir bringen Gegenstände und Gebäude zum Reden. Ich nenne Ihnen abschließend noch ein Beispiel. Das war hier ja auch Thema bei Taubblind. Das Haptische. Haptisch ist wunderbar, aber wie finde ich es denn? Das taktile Modell im Deutschen Bundestag, wenn ich nicht weiß, wo es steht. Und deshalb macht MindTax Sinn, indem man zum Weg kommt. Und wenn man in alle haptischen Dinge MindTax einbaut, was geht, dann haben Sie auch sofort die Information. Oder ein anderes Beispiel, eine wunderbare Ergänzung zu taktilen Leitsystemen. Wenn Sie den Weg kennen, ja, dann wissen Sie, wo Sie sind. Wenn ich irgendwo frisch bin und es kommt ein Aufmerksamkeitsfeld, dann weiß ich nur, dass ich abbiegen kann. Aber die Information fehlt. Und wenn Sie das kombinieren mit MindTax, haben Sie sofort die Information. Und dann wird es spannend für alle.
Das heißt, ich gehe auf meinem normalen Weg an diesem Modell vorbei. Das Modell meldet sich. Hallo, ich bin das Modell des Deutschen Bundestages. Du darfst mich berühren. Ich bin etwa 3 Meter vor dir. Und bitte mach noch mal einen Schritt auf mich zu. Ungefähr so?
Ja, so funktioniert das.
Stefan Wilke, Geschäftsführer der MindTax Group. Mehr Infos zum Gewinnerprodukt finden Sie auch im Internet unter www.mindtax.net/de. Laut dieser Internetseite soll das System auch im Rahmen des Programmes Zukunftsbahnhöfe der Deutschen Bahn im Bahnhof Wolfsburg installiert werden. Marcel Feldmann ist hörsehbehindert. Er hat das Usher-Syndrom, eine Erbkrankheit, die zunächst das Hörvermögen im Innenohr stört und später noch zusätzlich das Sehvermögen infolge Rückbildung der Netzhaut. Er arbeitet in der ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatung EUTB, die in Hannover im Deutschen Taubblindenwerk angesiedelt ist. Darüber hinaus setzt er sich ehrenamtlich ein beim Verein Leben mit Usher. Vielleicht könnte man ihm die Rolle eines inoffiziellen Juryvorsitzenden beimessen beim Sinnvollwettbewerb für Hilfsmittel für taubblinde Menschen des DTW. Mit seinen MitjurorInnen hat er viel Zeit investiert, Hilfsmittel für hörsehbehinderte Menschen zu testen und die Wahl gut zu vertreten.
Bei der Auswahl des Hilfsmittels bzw. ob es wirklich für taubblinde Menschen geeignet ist, war mir wichtig, dass ich erstmal geguckt habe, ob es das schon gibt. In irgendeiner Form oder so ähnlich, damit man das Rad nicht nochmal neu erfindet. Dann auszugucken, ist es auch wirklich für hörsehbehinderte, taubblinde Menschen geeignet? Und da lege ich immer den Schwerpunkt, ob es taktile Informationen gibt. Also eben nicht ein Piepton, wenn es an oder aus ist, sondern tatsächlich eine Vibration hat. Das ist für mich ganz persönlich immer wichtiger, aber ich stelle eben auch fest bei anderen Taubblinden, dass diese Möglichkeit, dass es taktile Informationen gibt, ganz wichtig ist.
Ihr erwähltes Gewinnerprodukt, Ihre Gewinnerlösung, ist ein System, welches auch Hörsehbehinderte mit einschließt über die Ausgabe, die taktil wahrnehmbar ist. Können Sie ein bisschen beschreiben, warum Sie speziell das gewählt haben mit Ihren Jury-KollegInnen?
Das MindTech ist sehr breit aufgestellt worden. Das hat eben nicht nur die Möglichkeit taktile Ausgabe, sondern auch Sprachausgabe. Und ich kann die Sprachausgabe über mein Hörgerät, weil eine Bluetooth-Verbindung möglich ist, schalten. Ich habe die Möglichkeit, die Pläne, die dort hinterlegt werden, für den jeweiligen Raum oder das Gebäude auch zu verändern. Zum Beispiel, man hat eine Baustelle im Haus, dann ist das ja nicht in dem ersten Plan mit drin, sondern man kann dann auch individuell es verändern. Oder man hat vor der Tür einen Weihnachtsmarkt, so wie es bei uns im Deutschen Taubblindenwerk ist. Dann kann ich zusätzlich Pläne hinterlegen. Ja, man muss diese Sender natürlich im Haus installieren. Das ist schon Voraussetzung. Das ist auch nicht ganz einfach, also so ein Haus mit diesen Sendern der Informationen zu versorgen. Aber wenn man das mal hat, dann ist es halt eben sehr gut. Und es ist nicht vom Internet abhängig, sondern das ist Bluetooth-fähig. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt.
Hörsehbehinderte Menschen, die haben ja die Möglichkeit, eben nicht etwas visuell wahrzunehmen. Und manchen hilft auch ein Hörgerät nicht. Das heißt also, auditiv es wahrzunehmen, ist auch nicht möglich. Was haben Sie denn wahrnehmen können mit den anderen KollegInnen der Jury, wie das dann tatsächlich funktioniert? Was bedarf es denn da?
Also tatsächlich die Möglichkeit, eine Braillezeile anzuschließen. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es gibt auch andere Hilfsmittel, die zum Beispiel eine Art Gürtel sind für Navigation. Der Gürtel vibriert, wenn man den Weg verlässt. Ja, das ist auch wichtig, aber hier habe ich die Möglichkeit, viel mehr Informationen zu hinterlegen. Also nicht nur dort ist eine Tür, sondern was ist es für eine Tür? Oder hat sich das vielleicht sogar verändert? Zum Beispiel hier im Haus, wenn sich ein Büro, vielleicht noch Frau Glomp dort drin war und jemand anders dort sein Büro hat, das kann ich jederzeit verändern. Ich kann aber auch als Nutzer sagen, okay, das reicht mir. Also ich brauche nicht alles und ich muss auch nicht die gesamte Geschichte der Sporthalle wissen, sondern nur, dass hier die Sporthalle ist. Ne? Das ist sehr individuell und flexibel ist.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein hörsehbehinderter Mensch nun zufälligerweise beim Gang durch ein Museum seine Braillezeile dabei hat? Braillezeile, wir denken natürlich an Mordsinstrumente, 80 Zeichen. Sie wissen natürlich, Braillezeilen gehen wesentlich handlicher, kleiner und dienen dann trotzdem. Wie kann man sich das vorstellen, dass das unmittelbar hilft? Nicht jeder Hörsehbehinderte hat ja seine Braillezeile immer am Mann, an der Frau.
Genau, also wer natürlich Brailleleser ist, der wird sich darauf sehr wahrscheinlich schon sehr gut vorbereiten. Was Sie sagten gerade, 80er natürlich, das ist so der Klassiker, die man am Arbeitsplatz hat. Ich habe am Arbeitsplatz eine 40er, das reicht für mich. Aber es gibt auch 14 Zeichen, es gibt viel, viel kleinere Braillezeichen, die wirklich sehr mobil sind, die connecten sich automatisch mit dem Smartphone, um nicht iPhone zu sagen. Das ist schon sehr wahrscheinlich, dass jemand, der nicht hörsehbehindert, sondern auch wirklich taub und taubblind ist, dass sie diese dabei haben. Es wird zumindest immer mehr, immer häufiger so sein.
Stichwort Weiterentwicklung der jeweiligen Bewerberlösungen in diesem Wettbewerb. Die Weiterentwicklung muss ja oder sollte ja auch gegeben werden, eine Marktreife. Wie weit hat das Gewinnerprodukt dort schon, ich sag mal, ein Standing?
Ich kann es nicht einschätzen, ganz genau, weil ich nicht Hilfsmittelfirma bin, welche Voraussetzungen sie schaffen müssen. Man muss sehr viel investieren natürlich auch, finanzielle Mittel aufbringen, um das listen zu lassen bei den Krankenkassen und auch die entsprechende Zulassung dafür bekommen. Aber was ich mir vorstellen kann, dass es auf jeden Fall eine breite Abnehmerschaft gibt. Und genau bei diesen Hilfsmitteln geht es eben nicht nur um die Hörsehbehinderten, Taubblinden, sondern es geht tatsächlich auch um die Senioren. Und die brauchen keine besondere Einschränkung haben. Es ist wirklich ein Hilfsmittel, wenn ich es mir vorstellen würde. Man könnte das in einer Agentur für Arbeit oder in größeren Behörden sogar installieren, wo jeder mit seinem Smartphone sich dann auch indoor navigieren lassen kann. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es möglich wird, dass es auf dem breiten Markt trifft und zufällig und sehr gut auch für hörsehbehinderte Taubblinde geeignet ist.
Wir haben gehört, es soll der Wettbewerb fortgesetzt werden. Werden Sie mit Ihren Mitgliedern der Jury wieder dabei sein, auch im nächsten Jahr? Bereiten Sie sich jetzt schon darauf vor? Gibt es schon genügend Aspiranten? Mal der Blick in die Szene.
Ich habe es auch erst heute erfahren, dass es weitergeht und habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Ich bin natürlich sehr interessiert nach wie vor dran, neue Hilfsmittel erstmal kennenzulernen. Aber was mir auch sehr, sehr wichtig war, das Gespräch und der Kontakt zu den Herstellern, die manchmal eine bestimmte Vorstellung haben und sagen, das müsste doch für Taubblinde richtig gut geeignet sein. Und wir dann aber auch im Gespräch manchmal das bestätigen, aber auch manchmal sagen, nee, das ist es eben genau nicht, da fehlt es noch. Ne? Und das macht natürlich große Freude. Schon alleine das wäre mir schon wichtig. Ich könnte es mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin.
Nun könnte man sagen, angesichts doch der Fülle, jedes High City zeigt, wie viele Hilfsmittelanbieter es gibt, angesichts der Fülle der Anbieter auf dem Markt von Hilfsmitteln für blinde oder seheingeschränkte Menschen, ist ja doch ein Bewerberfeld 5 Herstellende nicht so groß. Erwarten Sie da mehr?
Ich erwarte mehr, aber es braucht auch mehr Aufklärung. Das wird Ihnen sicherlich genauso gegangen sein wie mir selber, als ich das erste Mal den Begriff taubblind. Dann geht man erstmal einen Schritt zurück und denkt, okay, was kann ich da eigentlich leisten? Also wenn mir jemand gar nichts hört und gar nichts sieht, erst mit viel Aufklärung, mit vielen Möglichkeiten, wo man das kennenlernt, kann man dann, ach, da geht ja doch was. Und da ist vielleicht so ein Laserlangstock, wie man den kennt, mit einem akustischen Signal. Ja, dann machen wir noch ein Vibrationssignal dran und schon funktioniert das schon viel besser wieder. Ne? Es ist viel mehr Aufklärung noch notwendig, um die Firmen ja dafür auch zu begeistern, das zu erweitern. Und SciCity ist schon immer auch eine Möglichkeit, mit den Firmen in Kontakt zu kommen und sagen, hey, ne, ich kenne dein Hilfsmittel, was du hast und ich könnte mir vorstellen, wenn man es um dieses oder jenes erweitert, dass man da etwas für uns Taubblinde, Hörsehbehinderte schaffen kann.
Sie haben ein Jahr Zeit, an die Hilfsmittelfirmen ranzugehen. Auf geht's.
Ambitioniert, genau. Dankeschön.
Der selbst infolge Ascher-Syndrom Hörsehbehinderte inoffizielle Vorsitzende bzw. Sprecher der Jury des sinnvollen Hilfsmittelwettbewerbes des Deutschen Taubblindenwerkes Marcel Feldmann. Die Notwendigkeit, einen Wettbewerb, um die für hörsehbehinderte Menschen bestgeeignetsten Hilfsmittel aufzuzeigen, unterstreicht auch das Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Taubblindenwerkes, Melissa Glomp.
Zum einen wollten wir aufzeigen, wie wichtig Hilfsmittel für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist, und zwar ganz grundsätzlich an der Gesellschaft, aber auch zum Beispiel am Arbeitsleben. Und das andere, was ich persönlich noch wichtiger finde bei diesem Hilfsmittelwettbewerb, ist, dass die Jury komplett aus selbstbetroffenen Menschen besteht. Das heißt, wir machen deutlich, dass nicht wir Fachpersonen und auch nicht die Hilfsmittelhersteller oder womöglich die Krankenkassen entscheiden, was ein gutes Hilfsmittel ist, sondern die Menschen, die das Hilfsmittel benötigen und die das Hilfsmittel nutzen. Und das haben wir eben umgesetzt in dieser Jury. Die haben die Hilfsmittel ausprobiert und haben gemeinsam selbst entschieden, was für sie sinnvoll und hilfreich ist.
Wenn wir uns Hilfsmittel angucken für taubblinde Menschen, hörsehbehinderte Menschen, etwas Taktiles, das ist offenbar ganz besonders wichtig. Das scheint dieses Gewinnerhilfsmittel ja zu haben, indem es eben Breitzeilen mit einführt. Was entwickeln Sie aus Ihrer Sicht manchmal mit oder im Zusammenleben mit hörsehbehinderten Menschen für Wünsche oder Träume, was es denn eigentlich geben sollte, einfach um mal einen Impuls zu setzen?
Wichtig wäre, dass die Hilfsmittel nicht nur für Menschen geeignet geeignet sind, die zum Beispiel die Brailleschrift beherrschen oder mit einer Braillezeile umgehen können, sondern vielleicht noch taktiler, noch basaler. Hier im Haus betreuen wir viele Menschen, die zusätzlich kognitive Beeinträchtigungen haben und die bräuchten eigentlich Hilfsmittel, die sich eben auch eignen für Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind. Das würden wir uns tatsächlich für die Zukunft wünschen. Und das würden wir uns auch für den nächsten Hilfsmittelwettbewerb wünschen, dass es dort noch mehr Einreichungen gibt zu diesem Thema, also noch basalere Hilfsmittel.
Schön, dass es eben einen neuen Wettbewerb nächstes Jahr geben soll. Ein Mitglied der Jury hat mir gesagt, ja, das habe ich bis eben selber nicht gewusst. Wann ist denn dieser Entschluss entstanden?
Wir haben das noch ein bisschen offen gehalten. Die Jury hat sich letzte Woche Donnerstag das letzte Mal getroffen und wir haben es tatsächlich erst in der Zwischenzeit entschieden. Also wir haben schon lange gesagt, dass wir das schon irgendwie wieder machen wollen. Aber man muss dazu sagen, dass das natürlich auch personelle Ressourcen fordert. Wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie zu refinanzieren. Nichtsdestotrotz finden wir es so wichtig, dass wir es im nächsten Jahr nochmal machen wollen.
3.000 Euro das Preisgeld ist ja eigentlich nicht so die Summe, die, ich sag mal, jemanden dazu bringt, in die Investition zu gehen, für eine relativ kleine Gruppe irgendwas technisch Ausgefeiltes zu machen. Das ist eine Herausforderung. Und ich sage, gesellschaftliche Anerkennung oder das Finanzielle ist dann nicht so riesengroß. Was kann das Taubblindenwerk machen, um hier auf diesem Feld mehr Korn reifen zu lassen?
Diese 3.000 Euro dienen tatsächlich eher der Anerkennung. Aber als Einrichtung der Eingliederungshilfe haben wir nicht so große Möglichkeiten, etwas anderes möglich zu machen. Wir haben uns aber auch schon überlegt, ob wir vielleicht im nächsten Jahr versuchen, nochmal Förderer zu bekommen, nochmal größere Firmen zu bekommen, die vielleicht auch ein Preisgeld zur Verfügung stellen würden. Weil ich habe es vorhin auch gesagt bei der Preisverleihung, es ist ein großes Thema, dass viele Hilfsmittel, die jetzt eingereicht wurden, gar nicht marktreif sind, sondern es sind eher Ideen. Das heißt, es gibt in Deutschland durchaus Menschen, die Ideen für Hilfsmittel für Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung haben, aber nicht in die Umsetzung kommen, weil die finanziellen Mittel fehlen, weil der Personenkreis so klein ist. Deswegen versuchen wir und hoffen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal andere Firmen hinzuziehen können für den Hilfsmittelwettbewerb, um vielleicht ein anderes Preisgeld zu generieren oder nochmal andere Möglichkeiten zu schaffen.
Oder mehr Medienaufmerksamkeit?
Das natürlich auch, wobei ich hoffe, dass wir mit dem Schirmherrn Herrn Dusel schon ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit bekommen. Und er hat eben gerade in unserem Gespräch zugesichert, dass er nächstes Jahr auch die Schirmherrschaft bekommt.
Das Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Taubblindenwerkes, Melissa Klom. Bleibt ein Fazit aus dem ersten sinnvoll Hilfsmittelwettbewerb für hörsehbehinderte und taubblinde Menschen zu ziehen. Es ist gut, dass das Deutsche Taubblindenwerk, an dem auch der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN beteiligt ist, als Leuchtturmprojekt auf dem Sektor Förderung, Rehabilitation und Inklusion von Menschen mit eingeschränktem oder ohne Hör- wie Sehsinn den Blick auf die Hilfsmittel lenkt, die dieser kleinen Gruppe von Menschen den Weg zur Teilhabe in unserer Gesellschaft ebnen hilft. Interessant. Von 5 eingereichten Hilfsmittelprojekten sind noch 3 in einem frühen Stadium. Allein der Aktivator von HelpTech und die Inhouse-Navigations- und Infolösung MindTex sind marktreif. Der VibroBelt ist in einer Phase, wo eine Crowdfunding-Kampagne läuft, um das Produkt weiterzuentwickeln und die Produktion zu finanzieren. Die Lichtsonde sowie das Kommunikationssystem FIPS erscheinen noch in der Prototypphase, wobei diese Systeme wohl so offen gestaltet sind, dass ihre Komponenten auch in der Maker-Scene Interessenten finden können, die teils bei offener Software und Komponenten aus dem 3D-Drucker marktreife Geräte herstellen könnten. Es tut sich also offenbar etwas im Bereich Hilfsmittel für hörsehbehinderte Menschen. Die Möglichkeiten quelloffener Software wie auch kleiner Rechnerkomponenten und des 3D-Drucks können hier eine Entwicklung zu mehr Lösungen für diese Gruppe von Menschen anstoßen. Wie auch ein, vielleicht noch größer angelegter, sinnvoll Wettbewerb rund um Hilfsmittel für taubblinde Menschen beim Deutschen Taubblindenwerk in Hannover im nächsten Jahr. Mehr Infos zu allen Fragen rund um Hörsehbehinderung bzw. Taubblindheit, aber auch zu dem Wettbewerb und die eingereichten Lösungen erhalten Sie beim Deutschen Taubblindenwerk in Hannover. Albert Schweitzer Hof, 27 in 30 559 Hannover. Telefon 0511 51 00 80. Mail info@taubblindenwerk.de oder über das Internet unter www.taubblindenwerk.de. Ehrenamt bedeutet, sich für andere Menschen, für die Gesellschaft oder für die Natur freiwillig und unentgeltlich einzusetzen. Die mögliche Aufwandsentschädigung ist oft nicht der Rede wert. Bisweilen erfreuen sich die Ehrenamtler an der Befriedigung aus ihrer Tätigkeit oder am herzlichen Dank derer, denen ihre Arbeit gilt. Doch der Gewinn aus der ehrenamtlichen Tätigkeit ist für alle in unserer gemeinsamen Gesellschaft unermesslich. Ein Grund mehr, dem Engagement der ehrenamtlich Tätigen Respekt und Anerkennung zu zollen. 1985 beschlossen die Vereinten Nationen UN ab 1986 den 5. Dezember als Internationalen Tag des Ehrenamtes zu begehen. So soll auf die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit für den Einzelnen, unsere Gesellschaft sowie für Umwelt und Natur hingewiesen werden. Auch die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe ist sich bewusst, ohne ehrenamtlich Tätige geht's einfach nicht. Zu wichtig ist ihr Einsatz, gerade auch im Netzwerk selbst betroffener Menschen, die sich füreinander ehrenamtlich einsetzen. Und so nutzt die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, Petra Christine Bonitz, die Gelegenheit, allen ehrenamtlich Tätigen im BVN zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember einmal herzlich Danke zu sagen.
Zeit ist das größte Geschenk, das man einem anderen Menschen geben kann. Zeit für andere Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind wie man selbst. Zeit für Menschen, die Unterstützung und Angebote benötigen. Zeit für Menschen, die man schätzt, respektiert und mag. Zeit für Menschen, um in einer Symbiose auch Zeit geschenkt zu bekommen. Am 5. Dezember war der Internationale Tag des Ehrenamts. Wir sind als Verband unseren ehrenamtlich Unterstützenden sehr dankbar für all die Zeit und die Muße, die sie ins Ehrenamt investieren. Das ist nicht selbstverständlich, gerade in einer Gesellschaft, in der man sich zuweilen auch alleingelassen fühlt. Wir sind in unserem Verband eine starke Gemeinschaft, weil wir das Glück haben, dass sich viele Menschen bei uns freiwillig engagieren, und das können wir nicht oft genug betonen. Da ist unser Vorstand, der sich ehrenamtlich mit all unseren Belangen beschäftigt und uns satzungsgemäß vertritt, aber auch die ehrenamtlichen Regionsvorstände, die sich als Selbstbetroffene stark machen für die Belange der Mitglieder in ihrer Region. Des Weiteren ehrenamtlich Beratende im Rahmen vom Beratungsangebot Blickpunkt Auge, aber auch Gruppenleitende und ehrenamtlich Tätige, die unsere Angebote nach draußen tragen und als Selbstbetroffene von den Chancen der Selbsthilfe erzählen. Menschen sammeln für uns ehrenamtlich Spenden oder unterstützen uns bei Veranstaltungen. Und dies, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Man kann wirklich sagen, dass unsere Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler das Herz der Selbsthilfe sind und sie unseren Verband erst zu einer lebendigen Begegnungsstätte machen. Also, ganz herzlichen Dank. Ja, und wenn auch Sie uns ehrenamtlich unterstützen möchten, sind Sie ganz herzlich willkommen. Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr. www.blindenverband.org/mitmachen.
Die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des BVN, Petra Christine Bonitz, zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember mit Dankesworten für den unermüdlichen wie wichtigen Einsatz aller beim BVN ehrenamtlich tätigen Menschen.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Hätten Sie's gewusst? Niedersachsen ist nach Bayern das flächenmäßig größte Bundesland in Deutschland. Von Borkum bis Bad Sachsa, von Amt Neuhaus bis Bad Bentheim, von Cuxhaven bis Hannover-Schmünden misst es 47.710 Quadratkilometer, also fast 48.000. Das bedeutet, die etwa 8 Millionen Einwohner teilen sich etwa 6.682.000 und knapp 73 Fußballfelder. Niedersachsen ist also ein Flächenland. Da ist es herausfordernd, alle die Menschen in der Fläche zu erreichen, ihnen Angebote zu machen, die leicht wahrzunehmen sind. Diese Herausforderung hat der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN angenommen. Aus den früher selbstständigen Blindenvereinen entstanden im Laufe der Zeit 7 Regionen. Oldenburg, Osnabrück, Ostfriesland, Südost mit Braunschweig, Göttingen, Leine-Weser rund um Hannover, Lüneburg-Uelzen sowie im Norden Elbe-Weser. Doch der Weg zur Beratung in den Geschäftsstellen ist oft weit, der Nahverkehr gerade im ländlichen Raum immer noch dünn im Takt. Da kommt das kostenlose, unabhängige Beratungsangebot Blickpunkt Auge der deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe zu allen Fragen rund ums Sehen und ums Auge gerade recht. Denn die Beratungsstellen sind bewusst in der Fläche angesiedelt. 27 davon unterhält der Niedersächsische Blinden- und Sehbehindertenverband BVN mittlerweile im Lande. Plus ein Beratungsmobil, das noch zu nicht abgedeckten Orten fährt. Eine der jüngsten Blickpunkt-Auge-Beratungsstellen bietet seit Ende Oktober auch erstmals im Raum Göttingen AugenpatientInnen-Rat und Wegweis. Damit hat sich endlich ein weißer Fleck auf der Landkarte im südlichen Niedersachsen geschlossen. Einmal monatlich bietet Joachim Bartling hier seine Hilfe in den Räumen des Forums für Kirche und Diakonie an.
Wirklich zentral gelegen, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Kroner Straße ist in der Nähe mit einer großen Bushaltestelle. Also gut erreichbar.
Bartling, studierter Germanist, ausgebildeter und langjähriger Reha-Lehrer sowie bis vor etwa einem Jahr Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des BVN, weiß, wie wichtig das niederschwellige Angebot der BPA-Beratungsstellen in der Fläche ist. Gerade in Südniedersachsen war eine Präsenz überfällig.
Als Braunschweiger wäre natürlich vieles andere sehr viel näher gewesen, Wolfsburg oder auch Goslar oder auch Wolfenbüttel oder Helmstedt. Aber als ehemaliger Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des BVN weiß ich natürlich, dass Südniedersachsen nicht wirklich gesegnet ist mit Beratungsangeboten. Südniedersachsen wird mitversorgt von unserer Geschäftsstelle der Region Südost in Braunschweig. Und das bedeutet für die Kolleginnen dort längere Autofahrten, um dann Beratungen bei den Betroffenen selbst durchzuführen. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, einmal monatlich die Beratung dort in Göttingen durchzuführen.
Rückblick zum Eröffnungstag am 26. Oktober. 40 Gäste, darunter BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig, Steffi Grade als Vorsitzende der Region Südost, Mitglieder der Gruppe Göttingen im BVN sowie der Stadt- und Kreisbehindertenbeiräte und ein Vertreter des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter BSK begingen die Eröffnung. Aus Berlin angereist war die Koordinatorin für Blickpunkt Auge und patientenorientierte Arbeit Sandra Schippenbeil.
Und Professor Hörauf, der Direktor der Augenklinik der Universitätsklinik Göttingen, war da und ja, hat ebenfalls ein Grußwort gesprochen.
Dabei freut sich Bartling besonders über die Worte des Professors der Augenmedizin,
der unterstrichen hat, wie wertvoll die Beratungsarbeit der Blickpunkt-Auge-Beratungsstellen nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit sind. Und er hat schon angekündigt, dass der Bedarf wirklich groß sein wird.
Dem ging ein ausdauerndes wie nachhaltiges Informieren der örtlichen im Bereich Augenmedizin tätigen Menschen voraus.
Sie bekommen auch demnächst von mir noch einmal Karten mit meinen Kontakten, die Sie dann an Patienten weitergeben können, bei denen Sie vermuten, dass die auf die Selbsthilfeangebote oder auch Beratungen zurückgreifen. Und natürlich ist es auch meine Aufgabe, auf die Angebote der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe vor Ort hinzuweisen. Denn wir haben Gruppen in Göttingen, in Nordheim, Hannover-Schmünden und so weiter, also in Südniedersachsen, die sich regelmäßig treffen und Angebote über Beratungen hinaus machen können. Da geht es vor allen Dingen um Gemeinschaft, um Austausch, also Selbsthilfe im eigentlichen Wortsinne.
Das Vernetzen und Einklinken der Angebote der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe ist dem ehemaligen PR-Mann Bartling wichtig. Neben dem Band zum BSK knüpfte er auch eines zum Sozialverband Deutschland, SOVD.
Ich habe über die Diakonie Göttingen den sehr gut geeigneten Raum gefunden. Es sind Partner vor Ort, es sind andere Sozialverbände vor Ort. Als BVN sind wir natürlich die Anlaufstelle für Menschen mit Seheinschränkungen bis hin zur Blindheit. Und ich bin dabei, ein weiteres Netzwerk aufzubauen, die Kontakte zu dem Behindertenbeirat der Stadt und dem Behindertenbeirat des Landkreises Göttingen, die intensivieren wir gerade. Es gibt natürlich auch einen Low-Vision-Optiker vor Ort und von daher ist das alles auf einem guten Wege.
Besonders willkommen sind natürlich auch die Kontakte zur örtlichen Politik. In Vertretung des Oberbürgermeisters Göttingens kam daher erfreulicherweise auch ein Mitglied der städtischen Verwaltung,
die in Gesprächen schon mitgeteilt hat, wie sehr die Stadt an dieser Beratungsstelle auch interessiert ist.
Und was bedeutet das nun für die Menschen mit Fragen rund ums Auge im Bereich Göttingen und südliches Niedersachsen? Eben eine lokale, niederschwellige Beratung, Hilfe und Wegweis, meistens so etwa 45 Minuten lang, gerne nach Anmeldung, denn wer spontan komme, müsse wohlmöglich etwas Wartezeit mitbringen, sagt Bartling. Dabei ist es ihm wichtig, sich gegenüber der Augenmedizin abzugrenzen.
Bei uns gibt es keine medizinische Beratung. Das heißt, als Erster kommt die Ratsuchende nicht zu uns, sondern kommt vom Augenarzt oder von der Augenärztin.
Und dann in der BPA-Beratung die weiteren Möglichkeiten für die Betroffenen auszuloten.
Die Themen setzen natürlich diejenigen, die den Rat einholen möchten. Und von daher gibt es jetzt nicht so den klassischen Ablauf. Die Ratsuchende steht einfach im Mittelpunkt und kommt mit seinen Fragen, mit seinen Sorgen, mit seinen Interessen. Und darüber wird dann gesprochen. Ich habe natürlich ein paar kleinere Hilfsmittel da, die man zeigen kann. Sehr viele weitere Adressen, an die man verweisen kann. Das könnte zum Beispiel der Low-Vision-Optiker sein. Das können Gruppenangebote sein. Das kann die Hörbücherei sein, über die man sich mit Literatur versorgen kann und viele andere Dinge mehr.
Dabei kann der ehemalige BVN-Mitarbeiter, der die Beratung heute ehrenamtlich macht, bereits auf einige gute Gespräche in der neuen BPA-Stelle in Göttingen zurückschauen.
Es waren intensive Gespräche, es waren gute Gespräche, die Rückmeldungen kamen auch hinterher nochmal. Die Beratungen haben sich gelohnt. Es war sinnvoll zu kommen, dass die jeweiligen Ratsuchenden froh waren, dass sie bei mir gewesen sind.
Grundlage derartiger Erfolge, das weiß der langjährige Reha-Lehrer Joachim Bartling, ist eine gute wie fundierte Aus- und Weiterbildung der Blickpunkt-Auge-Beratenden. Dazu kommt, dass die Beratenden alle als Selbstbetroffene blind oder sehbehindert sind, also aus eigener Anschauung wissen, wovon sie reden. Allein mit diesem letzten Punkt ist Bartling die Ausnahme.
Soweit ich weiß, bin ich zumindest in Niedersachsen der einzige Berater, der vollsehend ist. Aber ich glaube, das ist in meinem Fall auch durchaus möglich, denn ich war 25 Jahre in der blinden Selbsthilfe tätig, davon 10 Jahre als praktizierender Rehabilitationslehrer für Blinde und Sehbehinderte. Und konnte eine ganze Menge nicht nur Wissen mir aneignen in der Zeit, sondern auch das, was wichtig ist, nämlich die Innensicht von betroffenen Menschen. Darüber hinaus gibt es eine intensive Ausbildung für Blickpunkt-Auge-BeraterInnen, die in 3 Modulen abläuft, die vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband durchgeführt wird. Eine äußerst intensive Weiterbildung zum Berater, zur Beraterin. Das war eine Zeit, in der auch ich trotz all meiner Erfahrungen wirklich noch sehr, sehr viel lernen konnte.
Natürlich weiß Bartling als ehemaliger Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des BVN auch um die positive Rückkopplung aus niederschwelligem, kostenfreien Beratungsangebot und dem Ebnen eines Weges Betroffener in die Gemeinschaft der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Denn wer kompetent, unabhängig und gut beraten wird, findet vielleicht auch sicher den Weg in die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe, wird so Teil einer starken wie schlagkräftigen Solidargemeinschaft. Klar, sagt Bartling, der Verband verpflichte sich satzungsgemäß zu informieren und fundierte Sozialberatung zu leisten, Menschen wieder neue Wege ins Leben zu ermöglichen.
Ehrlich gesagt, ganz wichtig ist auch Ihnen, auch diesen Menschen, die betroffen sind, die vielleicht auch erst seit ganz kurzer Zeit betroffen sind, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie aus dem tiefen Tal herauskommen können.
Aus den ursprünglichen 8 Beratungsstellen hätten sich durch das BPA-Schulungsangebot nunmehr etwa 40 Beratende an 27 Beratungsstellen plus dem Beratungsmobil gefunden.
So dass auch in vielen kleinen Orten, also auch in der Fläche Niedersachsens, wie in Soltau, in Walsrode, in Uelzen, Aurich, Papenburg und so weiter, dezentral beraten werden kann. Das ist ein gutes Angebot für Menschen, die nicht so mobil sind, die die weite Reise zu den eigentlichen Beratungsstellen nicht antreten können.
Und es geht weiter, feiner in die Fläche.
Es gibt ja inzwischen auch das Beratungsmobil und somit können dann auch noch kleinere Orte angesteuert werden, sodass Betroffene und Ratsuchende noch kürzere Wege haben, um sich Hilfe einzuholen.
Die Blickpunkt-Auge-Beratung. Ab jetzt auch in Göttingen im Forum für Kirche und Diakonie am letzten Donnerstag im Monat. Neustadt 18 in Göttingen nahe dem Bahnhof. Info und Anmeldung jederzeit telefonisch unter 0177 42 130 85 oder via E-Mail j.bartling@blickpunkt-auge.de. Mehr Infos für Sie gibt's auch beim BVN. Zum Beispiel im Internet unter www.blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Haben Sie schon einmal etwas vom Sprechfehlerteufel gehört? Nicht? Es ist der kleine Cousin des Druckfehlerteufels. Und da das BVN-Radio zum Hören ist, kann er sich hier durchaus einmal einschleichen. In der letzten Ausgabe Ihres BVN-Radios, Dezember 2023, auf der CD des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Landesbuch 13 Niedersachsen gab es eine Verlosung guten Weines. Und genau hier hat sich der Sprechfehlerteufel eingenistet. Es hieß fälschlicherweise, Einsendeschluss für die Gewinnteilnahme an der Weinverlosung sei der 15. Januar 2026. Mit einem Lächeln der Entschuldigung möchten wir richtigstellen. Der Einsendeschluss mit Ihrem Namen und Wohnanschrift an die Adresse des BVN oder Mail an podcast@blindenverband.org ist der 15. Januar 2024. Allen, die es rechtzeitig schaffen, viel Glück!
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.org. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.